Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diesmal sind wir schon bei Folge Nummer 33 und es ist die dritte Folge zum Thema Lehrpersönlichkeit. Es geht hier also darum, dass ich zusammenfasse, was wir im letzten Workshop Lehrpersönlichkeit besprochen haben. Das war der dritte solche Workshop und das Thema war Angst. Wir sind darauf gekommen, weil wir im Workshop vorher beim Thema Grenzen immer wieder auf Situationen gekommen sind oder immer wieder Gesprächsbeiträge hatten, in denen auf einmal das Thema Angst vorkam. Und dann war allen Beteiligten klar, dass wir darüber nochmal separat sprechen wollen. Und das habe ich in diesem Workshop aufgegriffen. Wir haben damit angefangen, dass wir erstmal einfach ein, zwei Minuten lang aufgeschrieben haben, was uns spontan zum Thema Angst im Kontext Lehre einfällt. Das heißt, es ging um sowas wie Erinnerungen, spezielle Situationen, Stichworte, Assoziationen. In welchem Kontext könnte Angst in Lehrsituationen eine Rolle spielen? In was für Situationen hat vielleicht eine Lehrperson Angst vor der Klasse oder vor einzelnen Leuten in der Klasse oder auch im Hörsaal? Umgekehrt, was für Situationen könnten entstehen, in denen ein Schüler, eine Schülerin Angst hat vor Mitschülern, Mitschülerinnen oder auch vor der Lehrperson? Oder auch im Hörsaal, was könnten da für Situationen entstehen, wo Leute Angst haben? Und da ist uns sehr viel eingefallen. Die Aufgabe war dann erstmal, die wichtigsten Punkte zu markieren und zunächst nur über diese zu sprechen, damit wir nicht direkt so viele Themen haben und es nicht direkt so komplex wird. Und da kam aber dann schon sehr viel zusammen. Und später haben einige Leute noch Dinge ergänzt, die sie sich aufgeschrieben haben und die sie aber nicht in der ersten Runde schon mitgeteilt hatten. Also werde ich jetzt einfach mal so ein paar Stichworte aufgreifen aus dieser ersten Runde. Was war denn da so? Na, zum Beispiel, dass Leute Angst haben, sich zu melden, dass die Angst haben, was zu sagen, weil sie sehr zurückhaltend sind, sehr schüchtern, weil sie Angst haben, was zu sagen, was die anderen dumm finden oder überflüssig oder irgendwie unpassend. Manchmal haben Leute Angst, Fragen zu stellen, weil sie sich keine Blöße geben wollen, weil sie Angst haben, dass sie ausgelacht werden. Wir hatten ganz konkret das Thema Prüfungsangst, dann Angst, etwas nicht zu wissen. Und das kann alle Beteiligten betreffen. Das kann eine Schülerin sein, die auf eine Frage keine Antwort weiß und dann Angst hat, was Dummes zu sagen. Es kann ein Lehrer sein, der Angst hat, dass ihm eine Frage gestellt wird von einem Schüler zum Beispiel, die er nicht beantworten kann. Mehrmals wurde thematisiert, Angst davor, einfach im entscheidenden Moment nicht genug zu wissen und dann fachlich unsicher zu sein, vielleicht was Falsches zu sagen oder einfach keine gute Antwort geben zu können und dann nicht souverän damit umgehen zu können. Darüber haben wir mehrfach gesprochen während des Workshops. Versagensangst im weiteren Sinne kam auch mehrmals. Als Beispiel habe ich gerade schon Prüfungsangst genannt, aber da gibt es ja auch noch mehr. Das kann die Angst sein, ein schlechtes Referat zu halten, die Angst, eine schlechte Lehrprobe abzuliefern, die Angst, dass man in der Vorlesung auf einmal den Faden verliert oder dass man sich in einem Beweis verheddert oder mit der Notation durcheinander kommt oder was auch immer. Und dann hatten wir ziemlich ausführlich das Thema Angst, einen wunden Punkt zu offenbaren, der dann ausgenutzt werden kann von anderen Leuten, wenn die einem wehtun wollen. Das kann also zum Beispiel sein in einer Klassensituation, dass da, sagen wir mal, ein Schüler einen wunden Punkt offenbart mit etwas, was er sagt oder so, und dann wird auf ihm rumgehackt von den anderen. Sowas kann ja passieren. Oder auch eine Lehrerin, die irgendwie in einem Moment was Persönliches von sich preisgibt, sei es durch die Körpersprache oder als Reaktion auf irgendeine Frage. Und auf einmal merken dann Leute in der Klasse, oh, das ist anscheinend ein Wunderpunkt, da kriegt man die Person. Und wenn dann da Leute die Lehrerin nicht mögen, können die das ja ausnutzen, um zu versuchen, ihr weh zu tun. Da gab es auch Beispiele. Da sind Leuten konkrete Situationen eingefallen, wo sie sowas erlebt haben. Und ich kann verstehen, dass man einerseits als Lehrer oder Lehrerin Sorge hat, dass einem selbst sowas passieren kann. Und andererseits waren wir uns aber auch einig, dass die Antwort nicht sein kann, dass man komplett unpersönlich vor der Klasse steht und überhaupt keine Emotionen zeigt. Auch unter Schülern und Schülerinnen kann das natürlich passieren und auch im Hörsaal. Ich habe schon Situationen erlebt, wo Leute ausgelacht wurden, weil sie irgendwas gefragt haben, wo dann halt andere Leute dachten, das sei jetzt eine dumme Frage. Ich habe auch erlebt, dass Kollegen oder Kolleginnen nicht besonders sensibel auf Fragen reagiert haben. Und dann kann ich verstehen, dass Leute Angst haben, sich zu äußern. Wir hatten auch das Thema Angst vor Lehrpersonen im Sinne von Na, im Sinne von, da vorne steht eine Person, die einfach eine wahnsinnige Autorität ausstrahlt, vielleicht auch sowas wie Strenge oder Härte. Und das kann bei Schülern und Schülerinnen Angst auslösen. Und sowas kann auch im Hörsaal passieren. Es kann auch sein, dass ein Professor oder eine Professorin einfach so viel Autorität hat, so streng ist, so hart, vielleicht auch manchmal gemein, dass dann im Hörsaal eine Atmosphäre von Angst entsteht. Wir haben versucht abzugrenzen, Angst gegen Respekt. Auf das Thema komme ich gleich auch nochmal. Wir hatten auch, vor allem im Kontext Schule, das Thema Angst vor tatsächlichen Angriffen. Das können verbale Angriffe sein. Es kann sein, dass Leute einfach nur versuchen, jemanden zu verletzen mit Worten. Es kann bis zu richtigem Bullying gehen, Mobbing oder sogar tätliche Angriffe. An Schulen kommt das vor. Ob es an Unis vorkommt, weiß ich nicht. Ich habe es zum Glück selber noch nicht erlebt. Ich glaube, das war jetzt erstmal so das aus der ersten Runde. Als Stichworte habe ich hier noch stehen Angst vor Erfolg, Angst vor Scheitern, Angst vorne an der Tafel zu stehen und sich zu blamieren. Und als Frage zum Weiterdenken gebe ich jetzt mal mit. Ich werde die Fragen am Ende auch nochmal wiederholen. Ich hoffe, ich denke dran. Als Frage zum Weiterdenken, wie kann es uns gelingen, Räume zu schaffen, die möglichst frei von Angst sind? Vielleicht nicht komplett frei, aber immerhin frei genug, dass die Menschen, die da sitzen und die noch ein bisschen Angst haben, dass sie trotzdem teilnehmen können an dem Gespräch. Das heißt also, wie schaffen wir es im Klassenzimmer, eine Atmosphäre zu schaffen, wo die Schüler und Schülerinnen keine Angst haben, Fragen zu stellen, keine Angst haben, sich zu melden und auch mal was zu sagen, was jetzt nicht zum Thema passt oder wo vielleicht Leute denken, dass es Quatsch ist. Wie schaffen wir es so zu reagieren, dass sie sich dann nicht schlecht fühlen damit, dass aber gleichzeitig auch deutlich wird, dass das jetzt nichts zum Thema beiträgt oder nicht so wie gewünscht. Wie schaffen wir es, eine Atmosphäre herzustellen, wo die Lehrperson keine Angst haben muss? Also weder vor irgendwelchen Attacken noch davor, mal was nicht zu wissen oder mal was Falsches zu sagen. Wie kann uns das gelingen? Das Gleiche gilt für den Hörsaal oder für den Seminarraum oder für Workshops an der Universität. Ist ein Thema, was mich beschäftigt, weil ich mich immer wieder wundere, dass auch in höheren Semestern noch manche Studis Angst haben, Fragen zu stellen. Und zwar sogar solche, die schon öfter bei mir in Vorlesungen waren und wo ich deshalb dann gehofft hätte, dass sie zumindest durch meine Vorlesung das Gefühl bekommen haben, dass es nicht nur okay ist, Fragen zu stellen, sondern dass es sogar erwünscht ist, ausdrücklich. Trotzdem haben manche Leute noch Hemmungen, auch nach mehreren Semestern. Und ich würde gern besser verstehen, warum das so ist. Und wie viele von Ihnen, die jetzt zuhören, wissen, experimentiere ich ja auch mit Methoden, wie man da Angst abbauen kann. Gut, dann kam die nächste Runde. Wir haben dann noch ein paar Punkte besprochen, die Leute nicht im ersten Durchgang genannt haben. Und dann haben wir neue Punkte aufgegriffen und haben einfach weiter überlegt. Zum Beispiel zum Thema wunde Punkte. Dann haben wir einfach mal so eine Runde gemacht und wir haben uns selbst Notizen gemacht. Was sind wunde Punkte bei uns, bei denen wir uns vorstellen könnten, dass die in Lehrsituationen mal eine Rolle spielen? Und wie gehen wir jetzt mit diesem Wissen um? Das war sehr persönlich, deswegen nenne ich hier jetzt nur ganz wenige Stichworte, die mehrfach gekommen sind und die deshalb anscheinend mehrere Leute betreffen. Das kann sowas sein wie Angst davor, dass man, oder ein Wunderpunkt könnte sein, dass man manchmal unsicher ist oder unsicher wirkt und dass man dann befürchtet, dass deshalb die Leute keinen Respekt haben vor einem selbst. Dann haben wir gehabt Besonderheiten, persönliche Besonderheiten. Und das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Vielleicht ist es eine Person, die ihre Religion offen zeigt und Angst hat, dass sie dafür verurteilt wird oder diskriminiert wird. Das kann sein, dass man seine Sexualität offen zeigt. Es kann sein, dass man irgendwelche Äußerlichkeiten an sich hat, sei das eine grelle Haarfarbe oder Tätowierung oder Piercings oder einfach eine besondere Art, sich zu kleiden. Einfach irgendwas, was äußerlich auffällig ist und was Leute dazu bringen kann, sich darüber lustig zu machen oder sich dann irgendwie respektlos zu verhalten. Das waren Punkte, die mehrfach genannt worden sind und da geht es ja um irgendetwas, was als andersartig, als außerhalb der Norm, als irgendwie ungewöhnlich wahrgenommen wird und es ist interessant, wie unterschiedlich Leute auf sowas reagieren. Ich finde immer erstmal spannend, wenn jemand ungewöhnlich wirkt und irgendwie besonders außergewöhnlich. Und viele andere Menschen sehen das auch so, aber es gibt eben auch dieses Gefühl von, na, wenn das anders ist und ungewöhnlich, dann stimmt da irgendwas nicht und dann finde ich das erstmal blöd. Das gibt es ja auch. Es gibt Menschen, die auf alles, was anders ist und was ihnen ungewöhnlich vorkommt, mit Ablehnung reagieren. Zum Teil mit offener Ablehnung, auch mit Aggressivität. Und wir waren uns einig, dass sowas im Klassenzimmer passieren kann. Wir waren uns einig, dass es sein kann, dass zum Beispiel eine Person, die sich ganz offen einer gewissen Religion zugehörig zeigt, also zum Beispiel mit einem großen Kreuz rumläuft oder so, dass dann da vielleicht blöde Sprüche kommen. Das könnte sein. Und dann hat die Person berechtigterweise erstmal Sorge oder Angst und muss sich dann überlegen, wie gehe ich damit um. Genauso, wenn eine Person zum Beispiel offen damit umgeht, homosexuell zu sein oder wenn eine Person große, sehr auffällige Tätowierungen hat. An manchen Schulen könnte ich mir sogar vorstellen, wird dann so eine Art ein informeller Kodex festgelegt, also zum Beispiel, dass man sich auf eine gewisse eher unauffällige Art kleiden soll, dass man vielleicht große Tätowierungen nicht unbedingt zeigen soll, dass man große Symbole von Religionen vermeiden soll. Aber ich frage mich schon, ob das der richtige Weg ist. Ich würde gern weiter darüber nachdenken, wie wir damit umgehen, wenn gewisse Besonderheiten, persönliche Besonderheiten, dann auf einmal als problematisch wahrgenommen werden. Warum denn eigentlich? Warum kann man denn nicht offen darüber sprechen, dass wir eben alle unterschiedlich sind, dass wir verschiedene Neigungen haben, unterschiedlich aussehen, unterschiedlich religiös sind oder eben auch nicht. Warum wird das automatisch als möglicher Angriffspunkt gesehen? Warum wird es automatisch als etwas gesehen, was Schüler oder Schülerinnen dann benutzen könnten, um eine Lehrperson anzugreifen, verletzen zu wollen? Ich weiß es nicht. Mich hat das Thema noch sehr beschäftigt nach dem Workshop. Ich fand es sehr spannend, dass wir darauf gekommen sind und dass wir darüber so ausführlich geredet haben. Wir hatten auch das Thema Selbstwertgefühl, Selbstsicherheit, denn auch das kann ja ein Wunderpunkt sein, wenn man sich seiner Sache nicht ganz sicher ist. Vielleicht persönlich, vielleicht aber auch im Rahmen der fachlichen Kompetenz, dann hat man berechtigterweise Angst, dass das dann mal in der Lehrsituation zum Thema wird. Wenn ich sage, dass man da berechtigterweise Angst hat, dann meine ich damit, dass ich viele Situationen kenne, wo sowas dann auf einmal durchkommt. Eine Person wirkt unsicher und dann entsteht auf einmal eine Situation im Klassenraum, wo das zum Thema wird, vielleicht erstmal nur unterschwellig, aber man merkt dann, gewisse Leute springen auf sowas an und versuchen dann die Person zu provozieren, versuchen sie noch weiter zu verunsichern. Oder wenn Leute fachlich nicht kompetent wirken, dann kann es sein, dass durch gezielte Nachfragen versucht wird, die Person irgendwie bloßzustellen. Die Frage ist also, wie gehen wir dann damit um? Wenn wir wissen, dass wir da so einen wunden Punkt haben, wie gehen wir damit um? Wir können uns weiterbilden, wir können einfach lernen, mit Rückfragen souverän umzugehen, auch wenn wir in dem Moment nicht die Antwort wissen. Und auch persönliche Unsicherheiten können wir ja bearbeiten. Wir können ja darüber nachdenken, was das für uns in Lehrsituationen bedeutet, dass wir diese Unsicherheiten haben. Ich denke auch immer, dass diese persönlichen Befindlichkeiten, diese Besonderheiten in unserer Person, dass wenn wir die gut verstehen und wenn wir einen guten Umgang damit gefunden haben, dass die uns eigentlich eher helfen in Lehrsituationen. Denn die Schüler und Schülerinnen, die da sitzen oder die Studis, die sind ja auch nicht alle hundertprozentig selbstsicher. Auch die haben ja solche Fragen. Und vielleicht können wir dann auch vorleben, wie man gut mit sowas umgehen kann. Jedenfalls wäre das mein Anspruch, dass wir da hinkommen. Wir haben beim Thema Angst vor Personen, aber auch einfach nur Respekt. Da haben wir auch darüber gesprochen, ob eigentlich wichtig ist, dass wir als Lehrpersonen von den Leuten, die wir unterrichten, gemocht werden. Und das war spannend, denn es bestand sehr schnell Einigkeit, dass es schön ist, wenn wir gemocht werden, aber wichtiger ist vielleicht, dass wir respektiert werden als Lehrperson. Und wenn die Entscheidung im Raum steht, bin ich jetzt streng, fachlich streng und greife hier durch, oder bin ich irgendwie nachgiebig und werde dann aber dafür gemocht von meiner Klasse, wie entscheide ich mich da? Da war großes Einvernehmen, dass die Entscheidung im Sinne einer fachlich guten Entscheidung wichtiger ist. Also, dass es dann besser ist, etwas mehr Härte zu zeigen oder Strenge, und dafür aber fachlich das Richtige zu tun, als dass man sehr nachgiebig ist und dann, was auch immer, viel einfachere Aufgaben stellt in der Klausur oder irgend sowas, einfach nur damit man gemocht wird von der Klasse oder von den Studis. Das war ein interessanter Punkt im Workshop, denn da haben wir länger drüber nachgedacht, was das eigentlich bedeutet. Was heißt es eigentlich, dass wir gemocht werden von der Klasse? Was ist der Unterschied zwischen mögen und respektieren? Und was davon ist für uns erstrebenswert und was kann uns eigentlich egal sein in unserem Beruf. Und da war ein Vorschlag, wie man differenzieren könnte. Naja, wenn ich eine Person mag, dann ist es ein Gefühl, eine Emotion. Das kann mit Sympathie zu tun haben, mit dem Kontext, aus dem wir uns kennen. Und ich kann eine Person mögen und trotzdem zum Beispiel auf einer beruflichen Ebene nicht einverstanden sein damit, wie die Person ihren Beruf ausübt. Das geht häufig trotzdem. Aber auf jeden Fall sind wir da auf der Gefühlsebene. Bei Respekt, da war eine These, naja, erstmal respektieren wir alle Leute, die uns begegnen. Aber genau wie Sympathie kann auch Respekt verspielt werden, wenn die Person sich auf eine bestimmte Art und Weise verhält. Das war deshalb interessant, weil wir dann auf einmal zu dem Thema gekommen sind, na, respektieren wir denn eigentlich alle Menschen erstmal gleich? Häufig wird Kindern weniger Respekt gegenübergebracht als Leuten, die schon sozusagen erwachsen sind oder sogar Leuten, die schon fortgeschrittenen Alters sind. Gerade da verhalten sich viele besonders respektvoll. Warum denn eigentlich? Und was ist es denn eigentlich, was bestimmt, wie viel Respekt wir einer Person erstmal entgegenbringen? Hat das was mit dem Alter zu tun, mit der gesellschaftlichen Stellung? Es gibt hierarchische Verhältnisse, je nachdem, was man beruflich macht. Muss man dann eigentlich alle Menschen automatisch stärker respektieren, nur weil sie einem irgendwie fachlich wie sagt man, übergeordnet sind, also weil da eine hierarchische Struktur ist? Wie viel Respekt sollten wir vor unseren Schülern und Schülerinnen haben, vor Kindern, vor unseren Kollegen und Kolleginnen? Was heißt es eigentlich, dass eine Person Respekt verspielt auf einer gewissen Ebene? Heißt es dann, dass wir auch das Recht haben, die Person respektlos zu behandeln? Ich weiß es nicht. Ich finde das tatsächlich schwierig und bin froh, dass wir an das Thema so ein bisschen gekratzt haben, denn das ist was, worüber ich noch weiter nachdenken möchte. Wir hatten noch weitere Beispiele. Also gerade das Thema Respekt hat uns dann noch länger beschäftigt. Und da ging es um sowas wie sich als Frau unter vielen Männern Respekt zu verschaffen oder andersrum, als Mann unter vielen Frauen. Sich als junge Person Respekt zu verschaffen unter älteren Personen, als Kind unter Erwachsenen. Wir haben Beispiele gesammelt für respektloses Verhalten. Das war sehr spannend. Da kamen ganz viele Sachen ganz häufig. Zum Beispiel fanden wir, dass es respektlos ist, eine Person beim Reden ständig zu unterbrechen oder zu ignorieren oder der Person nicht zuzuhören. Wir finden es respektlos, wenn man über Leute so redet, als wären sie nicht da. Wir finden es respektlos, wenn so in gewissen Situationen, wenn es eigentlich um Aufmerksamkeit geht, wenn dann Leute demonstrativ mit ihrem Handy oder Laptop spielen und einfach offensichtlich nicht mit dabei sind bei der Situation. Zu spät kommen, also so eine gewisse Art der Unzuverlässigkeit, je nachdem, wie massiv die auftritt, kann auch respektloses Verhalten sein. Dann haben wir über Kritik gesprochen. Wir fanden nämlich, dass wenn man Kritik äußert, dass dann ein respektvoller Umgang besonders wichtig ist. Wenn wir Kritik üben, dann kritisieren wir normalerweise ein Verhalten, irgendwas, was eine Person gemacht hat. Ich nehme mal so ein typisches Beispiel. Jemand rechnet eine Übungsaufgabe vor und dann wird hinterher kurz darüber gesprochen, wie fanden wir das jetzt. Und dann kann man ja Sachen kritisieren, also unleserliche Schrift an der Tafel oder wenn die Person die Leute nicht angeguckt hat oder zu leise gesprochen hat oder wenn irgendwelche Argumente gefehlt haben. Okay, das sind alles Dinge, die man kritisieren kann. Das kann man auf eine freundliche, respektvolle Art tun und auch konstruktiv, indem man Vorschläge macht, wie man es verbessern könnte. Was wir nicht angebracht fanden, war persönliche Kritik, also Kritik, die eigentlich auf die Person und ihre Eigenschaften abzielt und nicht auf das, was sie jetzt gerade gemacht hat und worum es da gerade ging. Das heißt, für uns war jetzt ein Merkmal von respektvoller Kritik, dass die Kritik sich auf das bezieht, worum es gerade geht. Also jetzt bei der Übungsaufgabe zum Beispiel um das Fachliche und die Art der Präsentation. Darum geht es, das dürfen wir kritisieren, aber in dem Moment geht es nicht darum, die Person und ihre persönlichen Merkmale und ihre Eigenschaften zu kritisieren. Das wäre was anderes. So, ich glaube, jetzt habe ich die wesentlichen Punkte alle besprochen. Wir sind immer wieder, das merkt man vielleicht schon an dem, was ich jetzt so an Stichwörtern genannt habe, wir sind immer wieder so in den Gesprächen auf Situationen gekommen, wo es dann zu Konflikten kommt. Also zum Beispiel, ja, ich beschreibe jetzt Angst, die ich habe vor einer gewissen Situation, die im Hörsaal vorkommen könnte. Ja, wenn es dann dazu kommt, dann waren wir ganz schnell an dem Punkt, ja gut, dann entsteht so eine Konfliktsituation. Wie lösen wir die denn jetzt? Wie gehen wir jetzt damit um? Und auch beim Thema respektvoller Umgang, da stand dann die Frage im Raum, ja gut, was mache ich, wenn ich respektlos behandelt werde? Was mache ich zum Beispiel als Lehrer, wenn da jetzt im Klassenzimmer eine Situation entsteht, wo die Schülerinnen und Schüler mich respektlos behandeln? Wie gehe ich dann damit um? Und das hat uns dann zum Thema des nächsten Workshops gebracht. Das neue Thema ist also Umgang mit Konflikten. Und da das ein sehr weites Feld ist, werden wir uns wahrscheinlich erstmal auf Umgang mit Respektlosigkeit beschränken und Umgang mit Kritik. Umgang mit Kritik kann zu Konflikten führen, je nachdem, wie die Kritik geäußert wird. Da haben wir gedacht, das ist als Ansatzpunkt vielleicht gar nicht schlecht und bestimmt kommen wir dann noch zu weiteren Feldern. Aber wir haben einfach gemerkt im Gespräch, dass Umgang mit Konflikten ein wichtiges Thema ist. Ein Konflikt, der ganz konkret angesprochen wurde und bei dem es sicher einiges zu klären gibt, also auch rechtliche Rahmenbedingungen und sowas, das war Umgang mit Menschen, die in der Art und Weise, wie sie auftreten, ich sag mal im Hörsaal oder im Klassenzimmer, die uns dadurch so stark beeinträchtigen, also das Verhalten oder die Art, wie die Leute sich kleiden oder was auch immer, stört uns so sehr, dass wir denken, dass wir die Person nicht in unserem Hörsaal oder Klassenzimmer haben können. Und wir haben das am Thema Kleidung festgemacht, weil es ja Leute gibt, die sich an bestimmten Arten der Kleidung sehr stören. Für die einen ist das die Vollverschleierung, für die anderen ist das das Tragen auffälliger religiöser Symbole, für die nächsten ist es sowas wie Thor Steiner T-Shirts oder andere auffällige Kleidung, die eine gewisse politische oder weltanschauliche Gesinnung erkennen lässt. Darüber haben wir ein bisschen länger geredet, weil wir nämlich alle gemerkt haben, oh, okay, das geht uns was an, das berührt uns. Uns würde es stören, wenn Leute auf die und jene Art angezogen bei uns in der Klasse säßen. Aber die Frage ist, wie gehen wir damit um? Denn Kleidung ist ja was zutiefst Persönliches. Und warum sollten wir irgendjemandem vorschreiben, wie er oder sie sich zu kleiden hat? Was gibt uns das Recht dazu? Das ist ein Thema, was wir bestimmt nochmal aufgreifen. Das war eine spannende Diskussion, die wir dann irgendwann einfangen mussten, weil ja eigentlich das Thema des Workshops ein anderes war. Okay, nächstes Thema, also Umgang mit Konflikten. Und ich möchte jetzt nochmal die drei Punkte wiederholen, die ich mir notiert habe zum weiter darüber nachdenken. Und zwar deshalb, weil ich es persönlich spannend finde, aber auch deshalb, weil ich in dem Gespräch das Gefühl hatte, dass da einfach noch mehr ist und dass wir da. Ja, dass da einfach noch Luft ist zum weiter drüber nachdenken. Vielleicht auch Luft für einen weiteren Workshop, der dann eins dieser Themen nochmal speziell aufgreift. Okay, erste Frage. Wie schaffen wir Räume, die möglichst frei von Angst sind? Wie gelingt es uns, eine Situation herzustellen im Klassenzimmer, im Hörsaal, bei der alle Beteiligten mit möglichst wenig Angst miteinander umgehen können, sodass wir uns auf das konzentrieren können, worum es wirklich geht? Nämlich Austausch von Wissen, Diskussionen, dass wir alles gemeinsam lernen, dass wir weiterkommen, dass wir uns weiterentwickeln. Darum geht's und je weniger Angst wir haben, desto besser geht das. Erste Frage. So, dann kommt die zweite Frage. Wenn wir uns entscheiden müssen, oder anders, wie wichtig ist es, dass wir gemocht werden? Ist das überhaupt wichtig? Wenn ich also als Lehrperson mich entscheiden muss zwischen, na, die Klasse findet mich sympathisch oder meine Studis finden mich sympathisch und nett, ist das im Zweifel wichtiger, als dass ich in der Sache streng bin und konsequent und dann vielleicht auch mal Härte zeige in Fällen, wo man durchaus auch ein Auge hätte zudrücken können. Was sind das eigentlich für Fälle? Wann drücke ich ein Auge zu, wann nicht? Und sollte es was damit zu tun haben, ob meine Studis mich mögen oder nicht? Wie wichtig ist es eigentlich? Und was heißt es, dass ich von meiner Schulklasse respektiert werde? Was heißt es, dass ich von meinen Studis respektiert werde? Und umgekehrt, was bedeutet eigentlich Respekt gegenüber meiner Schulklasse, Respekt gegenüber meinen Studis? Ist es wichtig, dass ich meine Schülerinnen und Schüler mag? In welchem Maße ist das wichtig? Ist es wichtig, dass ich meine Studis mag? In welchem Maße ist das wichtig? Das war die zweite Frage. Und die dritte Frage ist die, ja, so die Abgrenzung, jemanden mögen, jemanden respektieren. Und vor allem beim Respekt, da hat mich wirklich beschäftigt die Frage, wie ist das eigentlich, wenn uns Menschen zum ersten Mal begegnen? Wovon hängt es ab, mit wie viel Respekt wir die dann anfangs behandeln? Was ist da Respekt? Was ist Höflichkeit, Freundlichkeit? Okay, das ist dann erstmal so ein Level, auf dem man sich begegnet, wenn man sich noch nicht so gut kennt. Und dann ist ja tatsächlich die Frage, wovon hängt dieser Anfangsrespekt ab? Was für Einflüsse gibt es da? Und ist es eigentlich so, dass Leute Respekt verspielen können? Wenn ja, wie? Wenn nein, warum eigentlich nicht? Und Wenn ja, was heißt das dann für unser Verhalten? Ändert sich das? Können Leute sich Respekt wieder zurückerarbeiten, wenn sie ihn einmal verspielt haben? Was hat das mit Vertrauen zu tun? Das sind alles sehr spannende Fragen und die möchte ich jetzt allen, die zugehört haben, mit auf den Weg geben, zum weiter drüber nachdenken. Bis bald, wir sehen uns im nächsten Workshop und ich freue mich schon sehr auf die nächsten Diskussionen. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen, danke für Ihr Vertrauen. Das war wie immer sehr lehrreich und sehr spannend und ich freue mich aufs nächste Mal.